Hallo und herzlich willkommen zu Matchplan Sportmarketing, dem Podcast von Horizont und Fischer Appelt. Sport bewegt Menschen, Marken und Märkte. Und wir wollen der Frage nachgehen, welche Rolle Sportmarketing heute eigentlich wirklich spielt, warum Unternehmen in diesen Markt investieren und wie Marketing im und mit dem Sport funktioniert und was vielleicht auch kritisch hinterfragt werden muss. Wer ist das eigentlich? Da ist zum einen mal mein Co-Host Michael Schillinger, ein Unternehmer, Investor, Agenturmann und seit mehr als 25 Jahren im Sportmarketing aktiv. Hallo und herzlich willkommen, Michael.
Vielen Dank, liebe Bettina.
Und ich bin Bettina Sonnenschein, leitende Redakteurin für Sportmarketing bei Horizont. Bin absolut unsportlich, aber ich bin begeisterte Zuschauerin und vor allem interessiert mich, was hinter den Kulissen von Sportplätzen eigentlich so passiert. Dieses Interesse zwischen Athletik und Wirtschaft, zwischen Medien und Gesellschaft, das eint uns, glaube ich, kann ich sagen. Stimmst du dem zu, Michael?
Absolut.
Und das wollen wir in dieser und in den kommenden Folgen mit euch und vor allen Dingen mit diversen Gästen weiter vertiefen. Freut euch also auf hoffentlich offene Gespräche, auf unterschiedliche Perspektiven und auf tiefe Einblicke von Menschen, die Sportmarketing gestalten. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und wünschen euch jetzt viel Spaß mit der heutigen ersten Folge. So, Michael, bevor wir jetzt richtig starten, sollen wir vielleicht erstmal noch mal ein bisschen genauer erklären, wer wir eigentlich sind. Wer bist denn du?
Ja, hallo zusammen. Ich bin Michael Schillinger. Ich bin etwa 50 Jahre alt und bin seit 25 Jahren im Sportbusiness zu Hause. Seit etwa 16 Jahren als Unternehmer und Agenturgründer beschäftige mich mein gesamtes Leben immer mit dem Sport und zunehmend eben nach dem Studium mit dem Marketing im und mit dem Sport.
Ungefähr 50 Jahre finde ich eine hübsche Beschreibung, die wende ich auf mich auch gleich mal an. Da sind wir uns schon mal ähnlich. Ja, und ich komme aus dem Journalismus. Meine Anfänge habe ich im Kulturbereich gemacht und bin dann über Umwege in den Fachjournalismus gekommen, da bei Marketing und Medien gelandet und damit auch irgendwo in den Bereich Wirtschaftsjournalismus, muss man sagen. Inzwischen habe ich das große Glück, dass ich bei Horizont den Bereich Sportbusiness betreuen darf. Und das bringt uns zurück zu unserem Podcast. In dieser ersten Folge wollen wir ja mal genau da anfangen, wo viele andere vielleicht auch stehen, nämlich mit so einer ganz dämlichen und profanen Einstiegsfrage: Was soll Sportmarketing eigentlich bewirken? Michael, du hast schon gesagt, du befasst dich seit 25 Jahren mit dem Geschäft rund um den Sport und darum frage ich es jetzt wirklich mal ganz flapsig so dahin. Warum, bitteschön, geben Unternehmen heute Millionen für Sport aus?
Ja, das ist wie überall im Leben, denke ich, sehr, sehr vielschichtig. Das heißt, es gibt unterschiedliche Ziele, warum man Marketing immer mit dem Sport macht, und genauso unterschiedlich wie die Zieldimensionen sind ja auch dann die Summen, die man investiert. Also mich verfolgt natürlich das Logo-Placement seit vielen Jahrzehnten. Firma kauft ein Logo auf dem Ärmel der Fußball-Bundesliga und zahlt Millionen dafür. Und lohnt sich denn das überhaupt? Das lohnt sich, wenn man Awareness sucht. Man kann im Sport aber ganz andere wunderbare Dinge machen im Marketing. Storytelling, Social Media, Kampagnen, B2B-Kommunikation, Personalmarketing, Employer-Branding. Und genau darüber wollen wir ja gemeinsam sprechen und dieser Frage auf den Grund gehen, vielleicht auch kritisch auf den Grund gehen, mit tollen, spannenden Gästen, um am Schluss ein umfassendes Bild zu haben: Sportmarketing, bringt das was und wem bringt das was?
Unsere Ansprüche sind hoch zugegeben. Du hast jetzt schon diverse Begriffe in den Ring geworfen, aber wir werden einfach mal ganz basic anfangen, schlage ich vor. Vielleicht auch für alle die, die nicht so jeden Tag mit dem Thema sich befassen, soll es ja auch geben. Fangen wir doch einfach mal mit dem Begriff Sportmarketing an. Wenn es nur klassisches gelerntes Sponsoring wäre, dann hätten wir irgendwie gar kein Podcast-Thema. Also wir ahnen beide, wir wissen es, dass es ein bisschen mehr ist. Aber was ist es denn eigentlich? Was umfasst es?
Ja, also an der Uni habe ich mal gelernt, dass Sportmarketing ist das Marketing im und mit dem Sport. Wir haben es gerade auch schon ein, zweimal genannt. Im Kern geht es für mich darum, eben dieses, ich nenne es mal das kulturelle Umfeld Sport zu nutzen für Marketing. Wir sagen in der Agenturbereich, sagen wir gerne Fish where the fish are. Das heißt, wir bringen Firmen dorthin, wo Menschen sind. In der Fußball-Bundesliga, wo sie Emotionen haben, das kann auch Handball sein oder Wasserball. Die Menschen haben da positive Emotionen und Unternehmen, werbetreibende Unternehmen gehen eben in diese Zielgruppe, finden dort statt, am besten auf authentische Art und Weise. Die Fans nehmen diese Unternehmen wahr und kaufen Produkte oder Services oder gehen eben mit einem positiven Markengefühl nach Hause. Und um das zu umschreiben, hat man sich irgendwann auf die Begrifflichkeit Sportmarketing geeinigt. Ich glaube, wir können im Laufe des Podcasts sicherlich auch mal über das Buzzword Cultural Marketing besprechen und was das denn so ist. Ist das Sportmarketing oder eben nicht oder ist es was anderes? Und da würde ich mich total darüber freuen, wenn wir eben dieser Frage nicht nur auf den Grund gehen, sondern auch mit Gästen darüber sprechen. Du hast ein Wort schon genannt, Sponsoring. Sponsoring ist wahrscheinlich das bekannteste Mittel, um Sportmarketing machen zu können. Das ist ganz profan gesagt erstmal, man kauft sich irgendwelche Rechte im Sport ein, um legitim mit Vereinen, AthletInnen werben oder arbeiten zu dürfen. Und dieses Gesamtbild nennen wir Sportmarketing.
Man kauft sich hoffentlich nicht nur irgendwelche Rechte ein, sondern auch welche, die einem später was bringen. Kann man denn aus deiner Sicht sagen, dass sich in diesem Bereich in den vergangenen Jahren sehr viel verändert hat? Weil wenn wir beim Logo oder Trikotsponsoring anfangen und sagen, das ist das schlichte Sponsoring, so wie sich's die meisten vorstellen, wir wissen, es ist ja deutlich mehr inzwischen. Und ich habe das Gefühl, dass das sich in den vergangenen Jahren sehr viel da entwickelt hat.
Ja, es hat sich auf jeden Fall wahnsinnig viel verändert. Und du hast es schon gesagt, es geht auf jeden Fall weg von einer reinen Logopräsenz, also einer Awareness-Thematik im Marketing oder im Sportmarketing, hin zu einer integrierten Nutzung. Die Rechtepakete, die man heutzutage kaufen kann, sind sehr, sehr vielschichtig, sehr vielfältig. Und dann hängt es eben von den Zieldimensionen ab, die ein Unternehmen hat. Manchmal braucht man auch gar kein umfassendes Rechtepaket, sondern man kauft sich nur eine Sportlerin zum Beispiel und macht Storytelling. Man kann Kampagnen machen. Auch dazu brauche ich nicht Partner von der Liga oder einem Verein zu sein. Das ist schon zugegebenermaßen eine relativ komplexe Marketingdisziplin, die, wie immer, wenn man sie beherrscht, aber ganz, ganz viele Vorteile hat.
Also ein ganzes System könnte man schon mal sagen. Um das vielleicht so ein bisschen von einer größeren Perspektive aus noch anzuschauen. Vielleicht, wir haben jetzt ja schon ein paar genannt, nennen wir doch noch mal einige, die da so mitspielen. Also was haben wir? Wir haben Clubs, Ligen, Athletinnen, Athleten hast du genannt?
Ich ergänze gerne einmal die Verbände, die den Sport verwalten. Wir nennen die im Sport die Governing Bodies, die machen die Regeln. Mhm. Also es gibt dann im Golf gibt es diese Instanz, im Fußball, im Handball, im Tennissport. Und ohne die wird es die Sportart nicht geben, weil Sport, philosophisch gesprochen, ist einfach der Vergleich von Menschen unter fairen Bedingungen. Und die Bedingung muss einer herstellen. Das sind eben diese Verbände. Und die werden dann gefördert mit, wie du gesagt hast, Clubs, Ligen, Athletinnen und weiteren Protagonisten in diesem Stakeholder-Universe.
Marken und Sponsoren haben wir natürlich auch. Das sind dann die Teile, die bei mir sehr häufig aufschlagen und sich entscheiden, irgendeine Kampagne zu machen mit Sport zusammen. Wir haben Medien und Plattformen. Auch das ist was, was in meinem journalistischen Alltag natürlich sehr häufig eine Rolle spielt, genauso wie Agenturen, wie Vermarkter. Aber dann gibt's ja noch etliches mehr.
Genau, es gibt die ganze Infrastruktur, es gibt Stadien, man braucht Ticketing, es gibt Verpflegung in den Stadien. Die gehören dann mit den Agenturen, würde ich sagen, so zum Dienstleisterspektrum in diesem ganzen Sportbereich. Und etwas, jeder kennt es, riesig groß, die Sportartikelindustrie. Gerade in Deutschland mit Adidas und Puma, zwei globale Player quasi am Start. Und dann gibt's noch, ja, sag mal, artverwandte Gebiete. Es gibt die Fanartikel, es gibt Reiseanbieter, die sich spezialisiert haben, zu Olympiareisen anzubieten oder zu einer WM. Weil das natürlich, wenn die Fans so leidenschaftlich dabei sind, dann entwickelt sich auch da eine ganze Industrie.
Finde ich einen guten Hinweis nochmal, dass du die auch nochmal alle aufzählst, weil ab der Sportartikelindustrie und den Reiseanbietern und den Fanartikelherstellern, da trifft's dann auch schon wieder mich in meinem Alltag, wo wir in so einem redaktionellen Umfeld uns dann öfter fragen, ja, ist es denn Sportmarketing? Ist Adidas und Puma Sportmarketing? Das sind Hersteller von Artikeln, die überwiegend im Sport verwendet werden. Aber die machen ja auch nochmal ganz andere Sachen. Außerdem trägt man die Mode, die die herstellen, inzwischen ja auch im Alltag. Also ich glaube, man merkt schon, es ist ein sehr komplexes, großes Feld, was wir hier besprechen wollen. Deswegen jetzt nochmal auch so ein bisschen profan gefragt, gibt's aus deiner Sicht einen Player, den man da vielleicht als den wichtigsten nennen könnte? Oder ist das Ganze doch eher ein Zusammenspiel, das nur funktioniert, wenn wirklich alles ineinander greift?
Am Ende funktioniert die ganze Sportlandscape nur dann, wenn alle Player zusammenspielen. Aber, und ich finde, das ist immer der Ausgangspunkt und wir sind alle gut beraten, wenn wir uns das auch immer wieder vor Augen führen, ohne die AthletInnen und die Regeln des Sports würde es kein Sportmarketing geben. Das heißt, so hat es begonnen. Ich hatte an der Uni auch unter anderem Sportgeschichte. Irgendwann haben Leute angefangen, eben in ihrer Freizeit Sport zu treiben, sich zu messen. Daraus sind Wettkämpfe entstanden. Das war so spannend für andere. Die wollten zuschauen. Und so ist dieses ganze Ökosystem, das wir gerade genannt haben, hat sich entwickelt. Aber ohne die AthletInnen und die Regeln würde es schlicht und ergreifend unser Marketingfeld nicht geben. Und wir beide würden nicht hier sitzen und diesen tollen Podcast machen. Von daher glaube ich immer noch, das ist der Ausgangspunkt von allem.
Auf jeden Fall. Ohne SportlerInnen keine Industrie. Da sind wir uns einig. Also ohne Sportlerinnen und Sportler funktioniert das nicht. Ohne die keine Industrie. Aber stellt sich natürlich die Frage, trotzdem, wie finanziert sich das alles? Wir wissen ja zum Beispiel, dass gerade SportlerInnen aus anderen Bereichen als Fußball bei uns jetzt nicht unbedingt davon leben können. Woher kommt die Kohle?
Ja, also erstmal auf jeden Fall von den Fans. Das ist, glaube ich, neben dem Sportler oder der Sportlerin und dem Sportsystem das Wichtigste, dass es Fans gibt, die ihm da zuschauen. Diese Leidenschaft der Fans, um die zu befriedigen, gibt es Medien, die die Reichweite schaffen. Und dann haben wir die Sponsoren, die eigentlich dann diese Reichweite bezahlen. Und daher kommt dann dieses Geld, das notwendig ist, um den Sportbetrieb am Laufen zu halten oder die Sportler zu bezahlen und zu motivieren. Deswegen sind die kleinen Fußballschulen sind überlaufen und in der Leichtathletik sieht es ein bisschen anders aus, weil eben nicht das ganz, ganz große Geld lockt. Wobei ich glaube, dass jeder Sportler erstmal anfängt, weil er einfach die Sportart liebt, sich gerne bewegt, merkt, er hat ein Talent, trainiert noch mehr und wird dann irgendwann zum Weltstar und verdient dann auch Geld damit. Aber daher kommt letztendlich das Geld, das notwendig ist, um diesen ganzen Sport am Laufen zu halten.
Und wo es dann letztendlich doch auch ein bisschen hakt, wenn man zum Beispiel Männer- und Frauenfußball miteinander vergleicht, weil auf dem einen Gebiet einfach schon seit langer Zeit Millionen und Milliarden Beträge fließen und auf dem anderen Gebiet noch nicht. Aber dem werden wir uns vielleicht auch noch an anderer Stelle nähern. Eine andere Frage: Wem gehört eigentlich heute die Aufmerksamkeit? Wir haben schon von den Rechteinhabern gesprochen, von den Verbänden. Es gibt aber auch ja eine Menge Plattformen, die mit in dem Spiel dabei sind. Wer hat denn da eigentlich die Oberhand?
Das ist sehr komplex, das ist eine sehr einfache Frage, aber sehr komplexe Antwort, weil es komplett unterschiedlich ist. Es gibt Ligen, die, sag mal, in der Fußball-Bundesliga 18 Clubs beinhaltet. Da hat jeder Club seine eigenen Rechte. Und jeder Sportler hat letztendlich auch seine Persönlichkeitsrechte. Die Liga hat dann Rechte. Dann gibt es einen Spitzenverband, der DFB, der hat auch Rechte. Und dann gibt es noch die UEFA und die FIFA, die haben auch Rechte an diesem Wettbewerb oder dem Spiel.
Also sind es die Rechteinhaber.
Im Endeffekt sind sie Rechteinhaber, aber die Frage ist halt immer, wer hat denn die Rechte, die man bedenken muss? Es gibt, wie gesagt, die Persönlichkeitsrechte des einzelnen Athleten. Es gibt die Markenrechte von Vereinen, Verbänden und so weiter. Und da gibt es so Lizenz- und Schutzrechte. Und ich mache mal das an einem Beispiel. Dezember 2005, wir erinnern uns vielleicht so ein bisschen noch, es gab eine Bäckerei in Berlin, die wollte die Weltmeisterbrötchen verkaufen. Und da hat die FIFA relativ hart mit einer Armada an Rechtsanwälten versucht, das zu verhindern. Da ging es dann um Lizenz- und Schutzrechte, haben aber vor den deutschen Gerichten Gott sei Dank eine große Schlappe bekommen, weil man WM 2006 schlicht und ergreifend nicht monopolisieren durfte. Und das trägt auch dazu bei, dass eben Sport so populär ist. Ich halte ja auch nichts davon, zu protektionistisch da unterwegs zu sein. Aber letztendlich sind es diese ganzen Stakeholder in dem Sport, wo jeder so einen kleinen Ausschnitt an Rechten besitzt. Und da muss man sich im Sportmarketing durch diesen Dschungel durchfräsen, genau die Rechte rauspicken, die am Vereine für die eigenen Ziele am wichtigsten sind. Und das macht eben die Komplexität dieser Disziplin Sportmarketing auch aus.
Immerhin haben inzwischen viele deutsche Bäckereien gelernt, wie man Brötchen in Fußballform backt. Das Problem ist gelöst. Aber wir sind damit tatsächlich schon jetzt ziemlich bei den Details angekommen, habe ich das Gefühl. Ich würde es ganz gerne mal so ein bisschen durchspielen. Wir stellen uns vor, ich bin die Marketingchefin eines großen Unternehmens und ich habe Kohle im Geldbeutel. Ich möchte Budget investieren. Jetzt habe ich ganz viele Optionen und komme zu dir als Agentur- und Sportmarketing-Spezialist. Warum sollte ich jetzt in welchen Kanal investieren? Überzeug mich davon, was meine Marke davon hat, wenn ich in Sport investiere.
Ja, da kommt der nervige Sportmarketingberater mit Gegenfragen und sagt, welche Ziele haben Sie denn? Aber letztendlich ist es so, man fängt mit den Zielen an und prüft dann, welche Disziplin was beitragen kann, um diese Ziele erreichen zu können. Grundsätzlich ist es so, dass Sportmarketing verdammt viel kann. In dieser Komplexität, die ich angedeutet habe. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir heute in der Aufmerksamkeitsökonomie leben. Das heißt, um uns herum ist ein kommunikativer Lärm. Wir folgen allen zig Channeln auf Social Media. Wir haben Notifications auf dem Handy. Wir werden eigentlich zugeballert von Werbe- und Nachrichtenbotschaften den lieben langen Tag aufgrund der Channelvielfalt. Und da ist die Frage, wo dringt denn Werbung relevant durch? Ist es out of home? Ist es der TV-Spot? Ist es ein Radiospot oder eine Anzeige? Oder sind es die Banner auf einer Website? Und da glaube ich halt, dass Menschen aufnahmefähiger sind, wenn sie sich in einem Umfeld bewegen, das sie gerne haben, wo sie Leidenschaft empfinden, wo sie Interesse haben. Und da, das ist auch nachgewiesen durch die Werbewirkungsforschung, dass Menschen einfach aufnahmefähiger sind für alle Arten von Botschaften. Und wenn die Botschaften dann auch authentisch sind und zu den Zielen des Unternehmens passen, dann würde ich sagen, dann schauen wir an, welche Sportart. Sind es Einzelrechte, die man kauft, Sportlern oder ganze Ligen? Und dann kann man sich das so zusammenstellen wie ein Gericht letztendlich. Die Zutaten sind alle da und dann hängt es halt davon ab, was man selber mag. Und das funktioniert dann ganz gut.
Hast du schon mal erlebt in deiner Praxis, dass du jemandem sagen musstest, nee, Sport ist, glaube ich, jetzt nicht das richtige Umfeld für sie? Oder könntest du tendenziell immer irgendwo eine sportliche Nische finden, wenn jemand da hin möchte?
Na, wir hatten einmal einen Fall, wo das Ziel des Unternehmens dann schwer mit Sport zu erreichen war, zumindest unter den vorgegebenen Budgetmitteln. Wenn es eine Marke, so als eine ausländische Marke, die auf den europäischen Markt wollte und Awareness schaffen wollte, also die einfachste Disziplin im Sportmarketing, nämlich die alte, gute alte Logopräsenz oder Bandenpräsenz.
Oder eine Bande.
Genau.
Liebe Bande.
Und das bei einer Zielgruppe von 100% der Bevölkerung, da braucht man halt viel Geld. Jemand wie Hisense hat es aber geschafft, 2018, glaube ich, bei der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich. Die haben alle Banden durchgebucht und die ganzen Europäer sagten sich, was ist denn Hisense? Also auch dieser alte, langweilige Mechanismus funktioniert, wenn das Ziel dazu passend ist, in dem Fall Awareness in Europa zu schaffen. Mhm. Aber ansonsten glaube ich schon, dass Sportmarketing als kultureller Bereich sehr, sehr viel erreichen kann, auch unter verschiedenen Budgetvorgaben. Und dann deswegen ist es so schwer zu sagen, Sportmarketing kann X oder Y, weil Sportmarketing ist ja einfach nur Werbung im und mit dem Sport. Und da drin ist alles erlaubt und man kann alles frei ausgestalten.
Aber als professionelle Marketingchefin muss ich natürlich für mein Budget auch irgendwelche Werte im Anschluss bekommen und frage dich dann als nächstes, ja, Herr Schillinger, wie messen Sie mir das dann eigentlich? Also können Sie das irgendwie nachweisen, was ich da für mein Geld bekomme?
Ja, Sportmarketing ist eine Disziplin, die gibt's ja durchaus schon seit 50, 60 Jahren. Und von daher gibt's auch dazugehörige Methodiken mit Metriken, die funktionieren. Die sind nicht so bekannt zugegebenermaßen, weil es halt eine Spezialdisziplin ist. Es gibt unter anderem von Nielsen den sogenannten ROSI. Das ist nicht die Rosi, sondern der Rosi. Das ist der Return on Sponsoring Invest. Der misst dann verschiedene Metriken, die dann dazu führen, dass man sagen kann, hatte mein Sponsoring Erfolge oder nicht. Das ist eine Mischung aus Media Value, Sales Impact, also verkaufe ich meine Produkte, der Fan Impact, wie kommt es denn an, habe ich da irgendwie eine kulturelle Relevanz, und im Brand Impact heißt, strahlt es zurück auf die Marke. Das wird in eine Kennzahl dann gebracht und damit kann ich durch auch eine Messung meines Marketingerfolges erzielen.
Und ihr könnt dann auch die Marketingchefin so briefen, dass sie ihrem Finanzchef erklären kann, was der Rosi eigentlich bedeutet.
Das hat eine gewisse Schwierigkeit, bringt das mit sich, muss ich auch sagen. Wir haben halt Marketingdisziplinen, die deutlich leichter messbar sind. Also Performance-Marketing ist leichter messbar. Ich weiß, wie viele Leute auf der Website sind, ich weiß, wie viel draufklicken, ich weiß, wie viel auf die Website gehen, und dann kann ich auf meiner Website schauen, wie viel am Schluss ein Produkt kaufen. Da ist der Sales-Funnel im Sportmarketing natürlich anders. Ich glaube, Sportmarketing wirkt immer vielfältig. Ich kann den Sales Impact quasi provozieren über eine gewisse Aktivierung. Ich habe aber immer auch den Brand Impact dazu. Und deswegen tun wir uns dann schon manchmal schwer zu sagen, für das Invest von 1 Million gibt es den Output x Millionen. Das können andere Werbegattungen leichter machen. Wie zum Beispiel, wir hatten zuletzt den Fall, dass eine Mediaagentur sagt, ihr als Marke investiert 1 Million. Aufgrund unserer Marktmacht und unserer Rabatte schaffen wir eine Reichweite, die 3 Millionen wert ist. Und dann kamen die zu uns und sagten, was garantiert ihr denn? Und dann finde ich, wenn man ehrlich ist, kann man sagen, wir haben auch einen Mediawert, wir haben einen PR-Wert, wir haben einen Markenwert, wir haben dann noch die B2B-Komponente, ihr habt Tickets. Und dann ist es schon schwer, das in eine einzige Zahl zu bringen. Mhm. Und da stolpern wir auch drüber. Und genau deswegen wollte ich den Podcast machen mit dir.
Dass wir dieses am Ende geklärt haben, ein für alle Mal. Also es ist nicht nur ein bisschen emotionaler Luxus, sondern durchaus was, wo man auch was damit gewinnen kann. Aber man muss sich darauf einlassen, dass sowas wie Messbarkeit ein bisschen anders funktioniert, langfristiger, kurzfristiger als in anderen Disziplinen.
Genau, man hat mehr Parameter und muss die dann irgendwie sinnhaft zusammenführen in eine für sich irgendwie greifbare Zahl. Man hat ja in den großen Unternehmen auch andere Metriken, mit denen Erfolge gemessen werden. Und da kollidiert es natürlich manchmal schon. Also wenn ein Unternehmen nur einen PR-Wert misst oder einen Media-Äquivalenzwert und wir sagen dann, der ist im Sport x Euro groß, aber wir haben noch die emotionale Komponente, wir haben die Mitarbeiterkomponente, das strahlt ab auf das Standortmarketing, auf Employer Branding, und es macht was für die Marke, es treibt die positiv an, dann passt die natürlich nicht in die vorgegebene Zahl, und das macht's schon schwieriger, weil man dann irgendwie Äpfel mit Birnen vergleicht. Und wir wollen natürlich auch mit unserer Marketingdisziplin dazu beitragen, im Konzernmarketing ein Baustein zu sein, der vergleichbar ist mit den anderen.
Mhm. Dann machen wir jetzt hier vielleicht mal so einen kleinen Cut und gehen mal auf einen Begriff, den du jetzt schon ein paar Mal genannt hast, nämlich Cultural Marketing. Ich glaube, das ist dir schon auch recht wichtig, dass Sport eben, das haben wir jetzt auch schon besprochen, ein bisschen anders wirkt als so altbekannte klassische Werbung und dass Sport vielleicht viel näher an Kultur dran ist. Ich persönlich sage ja oft, ich meine, ich habe gesagt, ich komme von der Kulturberichterstattung. Fußball ist manchmal das bessere Theaterstück. Also ich bin da schon ganz, ganz nah dran. Aber würdest du denn sagen, also Sport ist eigentlich Cultural Marketing?
Ja, ich hätte vielleicht kurz eine Frage an dich vorab. Würdest du den Begriff Fußballkultur nutzen?
Nie und nimmer.
Echt?
Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich diesen Begriff so ein bisschen sperrig finde. Ich weiß natürlich, was du damit meinst. Also da ist schon so ein gewisses Gefühl mit dahinter. Und klar, für manche ist das ein Lebensinhalt.
Und für viele ist es auch ein Teil der Kultur. Und es gibt Kulturen, zeichnen sich auch durch gewisse Sprachcodes, durch Verhaltensweisen, durch Erkennungssymbole. Und das haben wir natürlich im Sport par excellence in vielen Bereichen. Das ist in Musik nicht viel anders. Und deswegen ja zu 100%. Ich finde, Sportmarketing ist für mich sowas wie die Mutter von Cultural Marketing. Weil Cultural Marketing, der Hype-Train, der fährt jetzt durch Deutschland seit 3, 4, 5 Jahren. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass es da Protagonisten gibt, die den auch sehr, sehr vorantreiben und dem Cultural Marketing eine Stimme geben. Ich finde, davon profitiert quasi unsere Teildisziplin Sportmarketing. Sportmarketing ist aber natürlich, wie ich schon erwähnt hatte, 50, 60 Jahre schon am Markt. Und ich finde, die Mechanismen unterscheiden sich Überhaupt nicht. Wenn wir jetzt von Fußball sprechen, tust du dich schwer mit Kultur. Vielleicht kriege ich dich mehr mit der Skate-Kultur.
Ich als alte Skaterin, ja. Klar.
Ja.
Nein, aber das ist tatsächlich, finde ich, einen guten Begriff dafür, weil da hat man sofort ein ganz anderes Bild natürlich im Kopf. Da sieht man bestimmte junge Menschen auf Skateboards, in bestimmten Klamotten, mit Kopfhörern auf den Ohren etc. Ich denke, da sind wir schon eher bei dem, was ich mir unter Cultural Moments vorstelle.
Ist aber auch geboren aus einer Sportart letztendlich.
Absolut.
Und die Skater, die hatten, also in meiner Zeit in den 90ern, da gab es einen eigenen Klamottenstil. Wir hatten eigentlich auch eine eigene Musikart. Skatepunk hieß dann sogar so. Und da kann man sich das, glaube ich, besser vorstellen. Ich finde aber auch, dass es durchaus eben auch für Golf eintritt, genauso wie für Fußball. Und deswegen ist Cultural Marketing als Begrifflichkeit für mich alter Wein in den neuen Schläuchen. Aber ich bin froh, sehr froh, dass es die neuen Schläuche gibt und dass eben auch dem Sportmarketing ja einfach mehr in den Medien stattfindet und zeigt, dass wir einfach relevantes Marketing betreiben und keine Spielerei des CEOs sind, der gerne Tischtennis spielt und dann die Tischtennis-Bundesliga gesponsert wird. Die Zeiten kennen wir ja auch noch.
Wobei ich einschieben möchte, ich höre sowas immer noch. Ganz von der Bildfläche verschwunden ist das, glaube ich, nicht, dass irgendwo ein Liebhaber in der Vorstandsebene beschließt, dass er seinen Lieblingsverein jetzt mal ein bisschen unterstützen möchte.
Ja.
Aber ist ja auch nichts dagegen zu sagen.
Das ist Fluch und Segen, oder vielleicht ist es auch einfach das Positive. Sport ist Emotion. Und wenn ein Vorstandsvorsitzender Emotionen hat bei einer Sportart, dann ist es erstmal sehr, sehr positiv. Und wenn wir das dann schaffen, über gutes Marketing diese Emotionen auf die Kundschaft zu übertragen und relevantes Marketing zu machen, dann ist es ja durchaus positiv, wenn auch der CEO oder die CEO auch startet mit dem Begriff Emotionen und sagt, da will ich stattfinden als Marke. Ich will relevant stattfinden, authentisch stattfinden und da ja, investiere ich quasi mein Marketinggeld rein. Dann ist es kein verlorener Euro, sondern eben eine ganz normale Marketingausgabe. Aber ich kenne die Vorteile, ich kenne auch diese Zeit und ja, es ist in den letzten Jahren auch sehr, sehr oft passiert, dass eben die persönliche Leidenschaft des Chefs oder der Chefin dazu führt, dass ein Unternehmen etwas macht. Heißt aber nicht, dass man es nicht gut machen kann.
Muss nicht unbedingt schlecht sein, aber bei diesem Thema Emotionen, bei dem Begriff Emotionen, du hast auch schon gesagt Relevanz, das passt ja eigentlich viel besser in die heutige Zeit. Relevanz, Zugehörigkeit, Identifikation, das sind ja alles Schlagworte, die heute auch für eine jüngere Zielgruppe eine sehr, sehr große Rolle spielen.
Ja, absolut. Also ich sagte ja am Anfang, dass quasi die Reichweite wird bezahlt im Sport, das ist richtig. Aber ich glaube, was so ein Trend ist oder was immer wichtiger wird, ist quasi die Zugehörigkeit oder die Relevanz, also relevantes Marketing letztendlich. Und auch da geht's wieder zurück zum ersten Schritt, nämlich den Unternehmenszielen. Der eine sucht Reichweite und Brand Awareness, der andere Relevanz oder direkte Sales-Aktivitäten, wie vielleicht Adidas. Das Schöne ist, man kann das alles ausgestalten. Das macht Sportmarketing spannend, vielfältig und ich sag's wirklich zum letzten Mal, unkomplex. Aber diese Komplexität ist zu beherrschen, wenn man sich auskennt in den Sportarten und mit den ganzen Stakeholdern, die im Sport nun mal mitmischen. Da muss man sich eben durchfräsen, wie ich schon gesagt habe, aber dann kann man relevantes Marketing machen.
Ich bin wirklich gespannt, ob wir es schaffen, ohne den Begriff komplex auszukommen bis am Ende dieser Folge. Ich mache es noch ein bisschen komplexer und würde noch gern ein anderes Thema anschneiden, nämlich die Veränderung durch Technologie und AI. Die verändert ja im Moment so ziemlich alles, sicherlich auch das Sportmarketing. Welche Einflüsse nimmst du denn da jetzt schon wahr? Ich merke, dass ganz, ganz viel passiert, aber doch noch sehr versteckt und hinter den Kulissen. Ich meine, sowas wie Expected Goals Wert in der Bundesliga, das kennen wir jetzt inzwischen alle, aber es ist ja noch wahnsinnig viel mehr, was da im Augenblick passiert.
Ja, wahrscheinlich ist es so, wie überall in unserem Leben, künstliche Intelligenz ist erstmal eine revolutionäre Technologie. Wir sprechen ja von der vierten industriellen Revolution, wie ich am Wochenende nochmal lernen durfte mit meiner Tochter, dass wir uns auf Geschichte vorbereitet haben, in dem Dialog. Die beginnt jetzt, die vierte industrielle Revolution, und die ist wahnsinnig fulminant und umfassend. Und natürlich hat das auch dann im Sport Auswirkungen. Wir alle nutzen ChatGPT oder lassen uns eine Reise buchen, und im Sport sind es dann so Themen wie die Trainingssteuerung, also die Aufnahme von Sportlern, die Erfassung von Leistungswerten und darauf basieren dann die Trainingssteuerung. Die Übertragungsmechanismen von Live-Sport werden ganz anders gemacht. Es gibt automatisierte Kamerasysteme, die eben auch erlauben, unterklassigen Sport relativ günstig zu produzieren. Es gibt die Wareneinsatzplanung im Stadion, also wann kommen die Menschen, wie bewegen sie sich und wann muss das Würstchen fertig sein. Mhm. Da ist überall KI im Einsatz, und es wird es einfach beschreiben als ein Layer, der sich über unser gesamtes Leben erstreckt, als auch im Sport und Sportmarketing. Und das ist aber dann wiederum auch eine der größten Stärken, die ich sehe, was Sport eben noch ausmacht. Also man kann viel planen und automatisieren, aber am Ende kann St. Pauli gegen Bayern München gewinnen. Und diese Unberechenbarkeit von Sport, das ist eine Macht, glaube ich. Ich glaube, Sportmarketing ist die Antithese zu künstlicher Intelligenz. Und diese Stärke wird, je mehr AI wir nutzen in unserem Leben, immer mehr ausgespielt werden. Die Unberechenbarkeit, die Realness von Sport. Und ich halte das für eine große Stärke. Und auch erstens, warum es diesen Podcast hier gibt, weil Cultural Marketing oder Sportmarketing gerade gefühlt einen Hype auslöst. Und ich glaube, es liegt auch mit dem Gefühl zusammen, dass wir wollen auch noch etwas Unberechenbares in unserem Leben haben.
Du hast ja jetzt viele Beispiele genannt, die dann so Richtung Effizienz gehen, aber kommst selbst am Ende wieder auf die Emotionen zurück. Kann man die denn auch irgendwie automatisieren? Oder ist das eben dann genau der Punkt, wo Technologie nicht mehr funktioniert?
Das ist ja fast eine philosophische Frage. Ich denke, dass so Themen wie Emotion, Freude, Angst, Trauer, Empathie sowas wie die letzte menschliche Bastion sind, und wir sollten auch tunlichst vermeiden, da hier eine Automatisierung anzustreben. Ich sage nicht, dass es nicht passieren wird oder dass es Versuche gibt dahin. Es gibt ja jetzt auch im Mai diesen Jahres gab es die Enhanced Games. Das sind die Olympischen Spiele für frei gedopte Athleten, also geht es darum, die menschliche Leistung zu steigern auf allen Ebenen, auf der körperlichen wie auch auf der psychologischen Ebene. Das halte ich für gefährliche Menschenexperimente, und am Ende ist es eine Verkaufsshow der Pharmaindustrie. Ich hoffe nicht, dass man die Emotionen automatisieren kann, sondern dass das bleibt, was uns Menschen letztendlich ausmacht. Und ich glaube aber, dass wir das mehr ausleben wollen. Deswegen glaube ich an Event, ich glaube auch an Musikkonzerte. Ich glaube, das wird einfach mehr Bedeutung haben im Leben von Menschen, und darin sicherlich auch der Sport als eben das Blockbuster-Thema schlechthin in diesem Kulturumfeld.
Ich glaube, wenn man dir so zuhört, dann merkt man natürlich schon, da ist ein riesiges Potenzial, und gleichzeitig ist die ganze Geschichte auch recht, ich sag's jetzt nicht komplex, ich sag's natürlich doch, wir können auch kompliziert sagen dazu. Gibt's denn so einen Punkt, wo du sagst, das ist aus deiner Sicht gerade die größte Herausforderung im Sportmarketing, um dieser Komplexität irgendwie Herr zu werden?
Ja, also die vielfältigen Möglichkeiten sind für uns jetzt als Agentur in der Beratung eine gewisse Herausforderung. Da kann man nur eben durch Daten und durch Beratungsleistungen versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen oder in den Dschungel quasi einen Weg zu schlagen, wo ein Unternehmen dann durchgehen kann und sich wohlfühlt. Das ist schon das eine. Was ich auch sehe, ist, dass wahnsinnig viel Geld in den Sportbereich kommt. Wir haben in den USA jetzt gerade die sogenannten Prediction Markets. Das sind eigentlich unregulierte Wettanbieter. Und da läuft mir schon der Schauer über den Rücken bei unregulierte Wettanbieter. Wettanbieter finde ich schon schlimm genug, um ehrlich zu sein. Und da haben wir einfach relativ viel Geld im Umlauf. Und das öffnet Tür und Tor für Betrug, weil wir im Sport natürlich gewisse Protagonisten haben, die auf das Ergebnis eines Sportereignisses maßgeblichen Einfluss haben. Und wir hatten das in der Bundesliga schon mal mit dem Schiedsrichterskandal.
Wir erinnern uns, ja.
Und diese Prediction Markets, die gehen halt auch in ganz, ganz kleinteilige Wetten, wo der oder die Sportlerin natürlich relativ leicht manipulieren kann oder Dinge ja so gestalten kann, dass eben diese Predictions aufgehen. Das ist eine Gefahr. Auch eine Gefahr ist, Sport zielt, habe ich gerade schon gesagt, wahnsinnig viel Geld an. Und das muss auch nicht nur positiv sein. Also wir hatten jetzt eine ganz, ganz große Herausforderung im Golfbereich global. Es gab Live Golf. Das war eine investmentgetriebene andere Art, Golf zu spielen. die der PGA, der althergebrachten Art oder der althergebrachten Organisationsform Konkurrenz gemacht hat. Das hatte viel Positives. Die PGA ist aufgewacht. Einige Spieler sind gewechselt zu LIV, aber am Ende gab es zwei Ökosysteme im Golf. Und man konnte da nicht mehr die Besten sehen. Die haben sich nur noch bei den Majors getroffen. Da gab es dann immer den Battle zwischen PGA und LIV Golf. Und da macht das Geld schon auch etwas Negatives, vor allem, und ich hatte beim Spobis einem Investor zugehört, der klipp und klar sagte, was suchen Investoren im Sport? Geld. Und zwar mehr, als sie reingegeben haben.
Bringt der Name schon mit sich, Investor.
Genau. Und da finde ich, das ist für mich nicht so kompatibel mit dem Begriff Kultur, weil Sport mehr ist als nur der Wettkampf und das Entertainment, sondern es hat ganz andere Auswirkungen auf den Mensch, die Peer Group oder die Gesellschaft. Und das sehe ich gerade tatsächlich als Chance und Gefahr. Wahnsinnig viel Geld im Umlauf.
Wen siehst du da in der Verantwortung, da entsprechend gegenzusteuern? Kann man das überhaupt so auf irgendjemanden abwälzen? Muss da die Politik ins Spiel kommen? Sind da Verbände gefragt?
Ja, man ruft immer so schnell nach der Politik. Ich bin der Meinung, dass es gut ist, dass es die Investoren gibt und dass die den alten Verbänden auf gut Deutsch einfach mal so richtig Feuer geben, weil die sich auch Jahre oder Jahrzehnte lang nicht bewegt haben. Und das sind Machtklicken, die da zusammen sind, in verschiedensten Sportarten oder in sportartübergreifenden Organisationen, um keine Namen zu nennen.
Ich lese in deinen Augen, wie gut, dass wir nur ein Audioformat machen und keinen Videopodcast.
Genau. Aber ich bin happy, dass es eben diese Investoren gibt und die, was die machen, ist, die disruptieren. Also im Fußball haben wir sowas wie die Baller League, die jetzt schon wieder vom Markt weg ist.
Vielleicht kein ganz gutes Beispiel in Deutschland.
Ja, dann nehmen wir
die Icon League.
Genau. Dann konnte ich nochmal, ich nehme mal die Kings League oder eine dieser Ligen.
Auch in Ordnung.
Was die aber machen, ist, die reizen das alte System und machen Fußball in einer anderen Art. Muss es immer 90 Minuten sein? Nein, warum nicht? Warum wollen wir nicht 2x15 spielen? Kleinfeld, kleinere Tore, spielerische Elemente, gamifizierte Elemente, warum denn nicht? Und das hat sehr, sehr viel Positives meines Erachtens und die Politik kann da nicht helfen. Ich finde es gut, dass das alte Sportsystem, das sehr, sehr verkrustet ist in meinen Augen, gereizt wurde und wir werden dann sehen, ob sich die neuen Ligen im Fußball oder im Golf oder im Tennis durchsetzen oder ob die alten Strukturen sich erneuern und dann ist auf jeden Fall was gewonnen.
Kann nicht schaden, wenn sich alte Strukturen erneuern, jedenfalls meistens. Ich fasse das vielleicht nochmal so ein bisschen zusammen, was wir jetzt so in der letzten halben Stunde in etwa besprochen haben. Also wir haben gemerkt, es ist ein wahnsinnig komplexes Feld, das ganze Bereich Sportbusiness. Dialog ist ja auch ein wunderschönes Stichwort, was du hier nochmal nennst. Wir haben jetzt in einem Dialog schon mal so erste Grundlagen für uns festgemacht. Aber hinter jedem dieser Themen, die wir so angesprochen haben, liegt ja noch sehr, sehr viel mehr. Und das möchten wir in den kommenden Folgen dann gemeinsam mit Gästen, wie du das schon angedeutet hast, tatsächlich noch ein bisschen konkretisieren. Das heißt, in den nächsten Folgen schauen wir uns dann unter anderem mal an, wie es so aussieht mit Marken und Sponsoren, mit Clubs und Rechteinhabern, aber auch die Athletinnen und Athleten sollen natürlich zu Wort kommen. Und wir wollen auch gucken, welche Rolle Medien und Plattformen eigentlich so spielen dabei. Das nur als erste Teaser. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns mal fürs Erste. Wir sind immer noch
Michael Schillinger
und Bettina Sonnenschein. Und wenn euch diese erste Folge gefallen hat, dann abonniert gerne gleich mal den Podcast. Ihr dürft uns auch jetzt schon gute Bewertungen hinterlassen oder Sternchen oder wie auch immer ihr das machen möchtet im Podcast-Player eurer Wahl. Ihr dürft ihn auch gerne weiterleiten an alle, die sich interessieren für Marketing, für Medien und für Sport. Und ich sage für heute, danke dir, lieber Michael. Wir hören uns dann in der nächsten Folge.
Freue mich sehr, Bettina. Bis bald.